Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. Heute starten wir einen neuen Themenblock, und zwar Geld durch Briefmarken. Und dazu haben wir auch eine neue Serie mitgebracht, die wir bisher noch nicht besprochen haben, Detektiv Columbus und Sohn. Hallo Marc, erzähl uns doch mal ein bisschen was über diese neue Serie.
Hallo Heike, ich kannte die Serie meiner Kindheit ja nicht, aber als ich vor ein paar Jahren irgendwann mal keine Lust hatte, immer dieselben TKKG-Folgen im Hintergrund laufen zu lassen, bin ich mal aktiv auf die Suche gegangen. Was gab es denn damals noch für weitere Serien, die ich vielleicht gehört hätte? Ich bin also diverse Listen durchgegangen von den bekannten Verlagen, Europa, Kiosk, Karussell und so weiter. Und eine Serie, die herausstach, war Detektiv Columbus und Sohn. Ich habe da mal reingehört und ein kleiner Vorgriff aufs Fazit. Es ist durchaus eine Serie, die ich damals als Kind wohl gehört hätte. Altersgruppentechnisch würde ich sagen, richtet sie sich an junge Fünf-Freunde-Hörer. Es gibt insgesamt 8 Hörspielfolgen des Maritim Verlags, die Anfang der 1980er erschienen sind. Die Serie hat 3 Hauptpersonen. Aki Columbus, ein junger Teenager. Er ist der Juniorpartner der gleichnamigen Detektei und der schnellste Sprinter seiner Klasse, was in dem einen oder anderen Fall auch eine Rolle spielt. Daneben spielt Donald Columbus eine Rolle. Das ist Akis Vater, der Seniorpartner der Detektei. Er hat großes schauspielerisches Talent und macht in den Fällen oft Maske. Er muss auch gelegentlich alleine ermitteln, denn die Fälle, die die Detektei annimmt, richten sich natürlich nicht nach den Schulferien. Donald wird gelegentlich etwas naiv dargestellt, damit Aki ihm und auch uns, dem Hörer, gewisse Dinge erklären kann. Er hat eine Eigenheit, die wir recht nervig finden. Er sagt zu allen passenden oder unpassenden Gelegenheiten mir schwant mit einem sehr, sehr langgezogenen A. Das ist mittlerweile so auffällig, dass wenn ich eine Folge höre, ich mittlerweile immer mitzähle. Und das haben wir auch in dieser Folge heute gemacht. Die dritte im Bunde ist Alexandra, eine Klassenkameradin von Aki, seine beste Freundin. Sie hilft bei den Ermittlungen, aber es wird auch im Inlay darauf Wert gelegt, dass es nur Akis Schulfreundin ist. Es gibt hier also keine Love Interests. Die Serie hat einen Erzähler, der gelegentlich Dinge erwähnt, die im Off passieren, gelegentlich auch einordnet und sich manchmal sogar an den Hörer direkt wendet.
Und obwohl wir jetzt hier ausnahmsweise mal nicht bei Europa sind, sondern in einem anderen Verlag, begegnen uns doch einige bekannte Sprecher, die einfach zum Who is Who der Hörspielszene gehören. Donald Columbus wird gesprochen von Lothar Krützner. Den kennt man zum Beispiel als Onkel Toni aus den Trixie-Belden-Hörspielen. Dann haben wir als Erzähler Gottfried Kramer, legendär geworden als Java Jim in den 3 Fragezeichen und dem Phantomsee. Auch in einer Nebenrolle hier der Nachbar Fram, Franz Josef Steffens, der ist natürlich Hörspielbegeisterten auch ein Begriff. Und auch der Sprecher von Herrn Meyer, Lothar Ziebell, ist mir aus vielen Arborex- oder Scotland Yard-Folgen bekannt. Die Schulfreundin Alexandra wird gesprochen von Alexandra Dörk, die kennt man ja zum Beispiel als Claudia aus den Funkfüchsen. Und auch Aki, den habe ich jetzt nicht wirklich wiedererkannt, aber Aki wird gesprochen von Marc Seidenberg und der hat auch in älteren Jahren, also nach dem Stimmbruch, noch einige Hörspiele gesprochen. Unter anderem ist er zum Beispiel bei den 3 Ausrufezeichen Polizeimeister Konrad, der Assistent von Kommissar Peters.
Die Serie spielt wahrscheinlich in oder um Hamburg, denn in der Folge, die wir heute besprechen, Folge Nummer 6, fahren Columbus und Sohn mal zu einem Postamt nach Hamburg, mal aber auch zu einer kleinen Stadt Buxtehude, die sich in der Nähe von Hamburg befindet. Die indischen Briefe dauern etwas weniger als eine Dreiviertelstunde. Der Handlungszeitraum ist nicht ganz auszumachen, denn es gibt zwischen den beiden Ermittlungsblöcken, wie ich es mal nennen möchte, eine Pause von unbestimmter Dauer, wir schätzen etwa 1 bis 2 Wochen. Im Klappentext erfahren wir schon sehr viel. Es geht um geheimnisvolle Briefe aus Indien von einem selbsternannten Guru. Der hat wohl deutsche Helfershelfer und es ist sehr schnell klar, es handelt sich hierbei um Betrug, denn der Guru behauptet, er könne die Lottozahlen vorhersagen. Die Frage, die dann aufgeworfen wird, ist, können Columbus und Sohn Beweise finden, um den Betrügern das Handwerk zu legen? Das Cover finde ich sehr gut gelungen. Das zeigt die letzte Szene im Hörspiel. Wir sehen ein Haus mit einem Vorgarten, die Haustür steht offen, ein Mann scheint herauszurennen und stolpert über einen gespannten Draht oder ein Seil. Ein Koffer fliegt aus seiner Hand. Hinter ihm ist ein zweiter Mann, den wir jetzt so vom Bild her nicht erkennen können. Und im Gebüsch neben der Tür sieht man noch die Köpfe von 3 Kindern, die sich dort verstecken.
Die Handlung startet an einem Abend. Aki und sein Vater joggen eine Runde um den Block. Detektiv Columbus scheint zu meinen, dass er durchaus ein bisschen Gewicht verlieren könnte und hofft, dass das mit Joggen klappt. Auf dieser Runde begegnen sie ihrem Nachbarn, der gerade seinen Hund Gassi führt. Und der spricht sie an und sagt, ach, Herr Columbus, bei Ihnen wollte ich doch sowieso mal vorbeikommen. Ich glaube, ich hätte einen Fall für Sie. Columbus will jetzt natürlich nicht auf offener Straße in den Joggingklamotten da von dem neuen Fall informiert werden. Er gibt seinem Nachbarn einen Termin, beziehungsweise Aki sagt, ja, eigentlich ist unser Terminkalender ja total voll. Aber weil Sie unser Nachbar sind, würden wir Sie morgen früh um 7 dazwischen schieben können. Der Nachbar nimmt diesen Termin an und als er sich abgewendet hat, fragt Columbus nochmal nach, sag mal Aki, warum hast du ihn denn jetzt morgen direkt für 7 bestellt? Und daraufhin sagt Aki ganz geschäftstüchtig, ja erstens mal muss er ja nicht wissen, dass wir im Moment Flaute haben und eigentlich überhaupt nichts zu tun. Und außerdem muss ich 7:45 in die Schule und wenn ich den dann morgen früh 7 bestelle, dann kriege ich auch noch mit, worum es in dem neuen Fall geht.
In der nächsten Szene kommt es dann auch genau so. Der Nachbar Herr Frahm ist pünktlich. Geräuschtechnisch ist die Szene sehr gut gemacht. Man hört seine Schritte nämlich einmal links auf dem Lautsprecher, einmal rechts. Ich hatte sofort den Eindruck, der Mann geht jetzt gerade hier irgendwo in der Wohnung von Columbus eine Ecke. Er erzählt den beiden Detektiven von einem geheimnisvollen Brief, den seine Schwiegermutter vor 4 Wochen bekommen hat. Er habe aber erst vor kurzem davon erfahren. Das ist ein Brief, der stammt aus Indien, aus Kalkutta. Und ein Guru hat darin die Lottozahlen einer Samstagsziehung vorhergesagt. Dummerweise kam der Brief aber 2 Tage zu spät, nämlich an dem darauffolgenden Montag an. Das heißt, die Schwiegermutter ist jetzt keine Millionärin. Der Guru gibt an, man könne von ihm die Lottozahlen der nächsten 4 Wochen kaufen, denn da er ja in Indien lebt, kann er schlecht in Deutschland Lotto spielen. Deswegen hat er sich die Adressen von, wie er sagt, ehrenwerten Personen herausgesucht und gibt diesen dieses einmalige Angebot. Für 3000 Mark, die man an einen gewissen Hans Meyer postlagern an einem Postamt in Hamburg schicken soll, würde man danach dann die Tipps bekommen. Herr Frahm gibt an, seine Schwiegermutter sei eine ältere Dame, die sehr leichtgläubig ist und die ist auf diesen Trick hereingefallen und hat die 3000 Mark gezahlt. Sie hat auch einen Antwortbrief bekommen. Allerdings ist das ein Brief, den ich eher als Verhöhnbrief bezeichnen würde, denn es waren die Zahlen von 1 bis 49 aufgeschrieben mit dem lapidaren Hinweis, man müsse jetzt nur noch die richtigen ankreuzen. Viel Glück! Die alte Dame fand das sehr peinlich, dass sie darauf hereingefallen ist. Sie möchte nicht zur Polizei, aber der Schwiegersohn ist der Meinung, die 3000 Mark müsse sie zurückbekommen und das wäre doch ein Fall für Detektiv Columbus und Sohn. Es wird dann hier noch ein bisschen das Setting des gesamten Hörspiels gesetzt, wird erzählt, dass ältere Leute gerne leichtgläubig sind, dass in der damaligen Zeit sehr viele Leute an die Vorhersagen von Wahrsagern, Hellsehern oder Sterndeutern geglaubt haben. Und wenn dann auch noch Habgier im Spiel ist, dann ist der Boden gelegt und so eine Betrugsmasche, die könnte dann durchaus funktionieren. Aki vermutet einen Trick dahinter, denn er glaubt natürlich nicht, dass irgendjemand die Lottozahlen vorhersagen kann, aber bis jetzt wissen sie noch nicht, wie dieser Trick funktionieren könnte. Donald Columbus stellt noch die sehr wichtige Frage, warum denn dieser Hans Meyer dann nicht selbst mit den Zahlen des indischen Gurus Lotto spielt, warum man die denn für 3000 Mark verscherbeln will.
Interessant fand ich hier jetzt noch, dass dieser indische Guru anscheinend von Geografie nicht besonders viel Ahnung hat, dafür aber offenbar von deutschen Schlagern. Als Absender steht auf dem Brief ja Kalkutta und im Brief stand, dieser Glücksbrief erreicht sie von den Ufern des Heiligen Ganges. Und da musste ich natürlich sofort an den alten Schlager Kalkutta liegt am Ganges von Vico Toriani aus dem Jahr 1960 denken, der einfach inhaltlich falsch ist. Kalkutta liegt nämlich ungefähr 300 Kilometer vom Ganges entfernt, zwar im Ganges-Delta, aber nicht wirklich an diesem Fluss. Vielleicht ist ja auch das schon ein Hinweis darauf, dass es mit den Fähigkeiten des Gurus nicht so weit her ist. In der nächsten Szene treffen wir die beiden Detektive Columbus und die Schulfreundin Alexandra am Nachmittag nach dem Schulunterricht in Columbus' Wohnung und sie diskutieren den Fall erstmal nochmal. Alexandra ist das alles so überhaupt nicht klar. Hä, wie soll das denn gehen mit den Lottozahlen, die vorherzusagen? Aki hat natürlich erstmal eine ganz pragmatische Idee. Naja, wenn der Brief erst montags angekommen ist, dann ist es doch glasklar. Da hat sich einer samstags die Lottozahlen im Fernsehen angeguckt, danach erst den Brief geschrieben und hat sich da einen lustigen Scherz erlaubt. So einfach ist es aber nicht, denn sie gucken sich den Brief, den Herr Frahm ihnen dagelassen hat, nochmal genau an. Und der ist in Indien abgestempelt und zwar 1 Woche vor Eingang. Das heißt, der muss tatsächlich in Indien abgeschickt worden sein, lange bevor die Lottozahlen gezogen wurden. Die Detektive kommen jetzt also erstmal nicht weiter und wissen nicht, wie dieser Trick funktioniert. dass es ein Trick sein muss, ist ihnen trotzdem klar. Aki schlägt jetzt scherzhaft vor, ja, dann müssen wir wohl die Spur in Kalkutta aufnehmen, da wo der Brief herkommt. Das wird von Donald Columbus aber erstmal abgewiegelt. Erstens ist Kalkutta viel zu weit weg. Zweitens wohnen da 4 Millionen Menschen und eine weitere Eingrenzung haben wir nicht. Auf dem Absender steht anscheinend nur Kalkutta und keine Straße oder sowas. Und außerdem haben Aki und Alexandra ja noch gar keine Ferien. Also scheidet die Spur in Indien aufzunehmen jetzt erstmal aus. Da ist es auch viel naheliegender, erstmal auf das Postamt 13 in Hamburg zu fahren. Da, wo die Schwiegermutter von Fram ihre 3000 Mark hingeschickt hat. Vielleicht kann sich da ja jemand an einen Hans Meier erinnern. Die Fahrt zum Postamt 13 ist auch wesentlich kürzer als nach Kalkutta. Es dauert nämlich nur 1 Stunde mit dem Auto, woraus wir schließen, dass der Schauplatz, also der Wohnort von Columbus, irgendwo in der Nähe von oder in Hamburg sein muss.
Im Postamt angekommen, kauft Columbus aber zuerst einmal die neuen Sondermarken. Es gibt nämlich 50 Pfennig Sondermarken, 60 Pfennig Sondermarken und 90 Pfennig Sondermarken und 20 Mark gibt er dafür aus. 50 Pfennig Briefmarken konnte man damals verwenden für Postkarten, 60 Pfennig Briefmarke für normale Standardbriefe. Bei 90 Pfennig Briefmarken habe ich jetzt kein Produkt gefunden, was exakt 90 Pfennig kostet. Das ist also in dem Fall eine Füllmarke. Vielleicht hat Columbus aber auch das Motiv sehr gut gefallen. Dann spricht er die Dame hinter dem Schalter darauf an, ob denn ein Brief für Hans Meier Postlagern da ist. Er kenne auch das Kennwort Schmetterling, denn wenn man die Lottozahlen vom Guru will, dann muss man auch dieses Kennwort noch angeben. Auch heute gibt es das Konzept postlagernde Briefe immer noch. Wenn man einen solchen erhalten will, dann genügt es, seinen Namen als Empfänger auf den Brief schreiben zu lassen, das Stichwort postlagernd und die Adresse eines Postamtes. Es geht nicht mit jedem Postamt in Deutschland, aber doch mit sehr vielen. Man erhält seine Briefe dann, wenn man sich am Schalter mittels Personalausweis identifiziert. Es gibt darüber hinaus aber auch die Möglichkeit, anstelle des Namens nur ein Kennwort auf den Brief zu schreiben. Und dann genügt es zum Erhalt der Briefe auch, nur dieses Kennwort zu sagen. Man benötigt also keinen Ausweis. Das wäre also eine Möglichkeit gewesen, für Hans Meier eine Sicherheitsmaßnahme in seinen Plan einzubauen. Der Dame ist aber beides unbekannt. Sie kennt weder Hans Meier noch das Kennwort. Sie dürfe Columbus da auch gar nichts drüber sagen. Aber als er sich dann zu erkennen gibt, wird klar, die Frau ist ein großer Fan von ihm. Columbus ist in der Stadt wohl bekannt. Dann macht sie eine Ausnahme und schaut nach. Aber es gibt keinen Brief für Hans Meier und auch keinen Brief unter dem Kennwort Schmetterling. Er übergibt ihr dann seine Visitenkarte und die Frau sagt zu, wenn ein Hans Meier vorbeikäme und sie gerade Dienst hat, dann würde sie den berühmten Detektiv natürlich sofort anrufen. Aki hat noch die Vermutung, na gut, wenn jetzt kein Brief da ist und sich niemand daran erinnert, vielleicht ändert ja dieser Hans Meier auch den Namen oder auch das Postamt. Er wird ja wohl nicht nur bei einer Person versucht haben, seinen Trick abzuziehen. Die Detektive verlassen das Postamt und sind enttäuscht, denn die Spur hat sich, wie sie fast schon erwartet haben, als kalt erwiesen. Und im Moment kommen sie nicht weiter.
Meines Erachtens gäbe es ja vielleicht auch noch einen anderen Ermittlungsansatz. Die Schwiegermutter von Herrn Fram hat ja noch einen Antwortbrief bekommen. Diesen Verhöhnbrief mit den Haha aus den Zahlen 1 bis 49 müssen sie nur noch die richtigen ankreuzen. Vielleicht könnte man dem Absender oder dem Poststempel nachgehen. Aber vielleicht ist das auch sehr unergiebig und da steht einfach nur Briefzentrum drauf und kein Absender und deshalb verwerfen die Detektive diesen Ansatz. Es wird allerdings im Hörspiel gar nicht darauf eingegangen. Daher vergeht jetzt einige Zeit, 1-2 Wochen schätzen wir, nach dem, was im weiteren Verlauf des Hörspiels so angedeutet wird. Und der Erzähler lässt uns auch noch wissen, ja, da waren die Detektive wohl in einer Sackgasse gelandet und dass sie den Fall doch noch lösen können, das verdanken sie dem puren Zufall. Wir treffen die Detektive nämlich wieder am Nachmittag nach der Schule. Aki hat seine Schulfreundin Alexandra mit nach Hause gebracht, aber zusätzlich auch noch seinen Schulfreund Lars. Und hier treffen wir wieder auf einen alten Bekannten. Lars wird nämlich gesprochen von Sascha Träger, der in der Detektiv Columbus und Sohn-Serie in einer früheren Folge auch schon mal einen Klassenkameraden gesprochen hat. Damals hieß der aber anders als Lars. Lars erzählt jetzt, dass seine Oma auch so einen komischen indischen Brief bekommen hat mit der Vorhersage der Lottozahlen. Die Lottozahlen haben auch gestimmt, aber blöderweise ist der Brief eben genauso wie bei der Schwiegermutter von Herrn Fram erst am Montag angekommen, sodass man nicht mehr hat spielen können. Lars' Oma hat jetzt auch keine 3000 Mark verloren, denn Lars ist der Meinung, die hat den Trick überhaupt nicht durchschaut, die weiß gar nicht, wie Lotto funktioniert. Insofern ist es hier jetzt ein Glücksfall. Wir haben einen neuen Ermittlungsansatz für Detektiv Columbus Und Lars Oma ist bisher zumindest nicht geschädigt worden.
Die vier laden sich jetzt einfach mal bei der Oma von Lars ein, fahren hin, wollen Apfelkuchen essen, aber primär natürlich sind sie wegen des Briefes da. Der Brief gleicht verblüffend dem Brief, den auch die Schwiegermutter von Herrn Frahm bekommen hat. Der einzige Unterschied ist die Zieladresse, zu der man das Geld schicken soll. Es ist nach wie vor ein Hans Meier mit EI, postlagernd. Diesmal allerdings nicht in einem Postamt in Hamburg, sondern in einem Postamt in Buxtehude. Aki hatte also in dem Fall schon recht, als er vor einigen Wochen im Postamt in Hamburg mal die Vermutung geäußert hat, dass dieser Hans Meier die Postämter wechselt. Ich fand's ganz amüsant. Ich dachte nämlich, als in der vorherigen Szene gesagt wurde von Lars, dass seine Oma auf den Trick nicht hereingefallen ist, dass die total clever wäre. Aber er hat ja schon angedeutet, dass sie mit Lotto nichts am Hut hat, gar nicht weiß, wie das geht. Und hier wird das auch noch weiter gesponnen. Sie hat den Brief auch noch völlig falsch verstanden. Sie dachte nämlich, sie hätte 3000 Mark gewonnen. Es wäre ein Reklamebrief und deshalb wäre sie gar nicht darauf eingegangen. Sie haben nun also einen neuen Ermittlungsansatz und denken darüber nach, eine Falle zu stellen. Sie wollen einen Briefumschlag an dieses Postamt schicken und rausfinden, wer holt den denn ab. Die einzige Schwierigkeit wird dann sein, da sie nicht wissen, wann Hans Meier vorbeikommt mit seinem Kennwort und den Brief abholt. Sie können ja schlecht tagelang im Postamt herumlungern, denn sie wissen ja nicht, wie dieser Hans Meier aussieht. Das heißt, sie müssen im Postamt sein und wahrscheinlich auch noch hören können, wenn jemand am Schalter sagt, haben Sie einen Brief für Hans Meier. So geht's also höchstwahrscheinlich nicht.
An dem Abend sitzen Aki und sein Vater noch gemütlich beisammen und diskutieren den Fall nochmal. Sie nehmen sich auch die beiden Briefe, die sie sich wohl haben aushändigen lassen, nochmal genau vor, vergleichen. Es sind die gleichen indischen Briefmarken. Es ist die identische Schreibmaschinenschrift. Es ist ja auch der identische Text im Inneren des Briefes, mit dem Unterschied, dass halt das Postamt sich geändert hat. Und dann macht Detektiv Columbus die Entdeckung, die Identität der beiden Briefe geht sogar so weit, dass auch der Poststempel identisch ist, mit dem gleichen Datum. Und das, obwohl die beiden Briefe ja im Abstand von mehreren Wochen angekommen sind. Der Brief, der an die Schwiegermutter von Herrn Frahm ging, kam ja eine Woche, nachdem er abgestempelt wurde, an. Aber der Brief an Lars Oma erst kürzlich. Das macht diesen ganzen Trick ja noch ominöser, denn der indische Guru muss ja jetzt nicht nur die Lottozahlen vorhersehen, sondern auch noch, wie lange der Brief braucht, damit just die Lottozahlen, die gerade eben vor 2 Tagen gezogen wurden, in dem Brief drinstecken, in dem Moment, wo er ankommt. Dann macht Aki allerdings noch eine Entdeckung auf dem Briefumschlag, der an Lars Oma ging. Er verlangt von seinem Vater die Lupe und sagt, ja, jetzt habe ich die Lösung, jetzt weiß ich, wie der Trick funktioniert. Donald Columbus guckt sich das Ganze auch nochmal genau mit der Lupe an und sagt, stimmt Aki, jetzt haben wir die Lösung, aber der Hörer wird leider noch im Dunkeln gelassen. Wir wissen noch nicht, was Aki da jetzt genau entdeckt hat.
Aber in der nächsten Szene erfahren wir, die Anschrift von Lars Oma ist nämlich mit Schreibmaschine geschrieben, aber darunter kann man noch ganz leicht mit Bleistift eine andere Anschrift erkennen. Und in einem Labor, auf das nicht näher eingegangen wird, können die Detektive diese Anschrift entziffern. Es ist nämlich ein Hans Günther Meier mit AI in der Kastanienallee 158. Columbus und Sohn haben natürlich schon längst im Telefonbuch nach einem Hans Meier mit EI gesucht, aber keinen gefunden. Für sie ist deshalb klar, dieser andere Name Hans Günther Meier ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme des Betrügers. Denn wenn er aufs Postamt geht und seine postlagernden Briefe verlangt auf Hans Meier, dann kann er, wenn er seinen Personalausweis zeigt, sagen, ja, Meier ist so ein Allerweltsname, da gibt es so viele Schreibweisen, das wird gerne mal falsch geschrieben und außerdem kennt er ja auch das Passwort. Er wird also seine Briefe bekommen, aber den Detektiv hat er jetzt ja erfolgreich in die Irre geführt. Die beiden diskutieren dann noch ein bisschen und kommen schlussendlich zu folgendem Plan. Ein Komplize von diesem Hans Günther Meier schickt Briefe aus Indien. Damit haben diese Briefe echte indische Briefmarken und auch einen echten indischen Poststempel. Die Adressen sind mit Bleistift aufgeschrieben, werden dann von Hans Günther Meier in Deutschland ausradiert und mit Schreibmaschine die Anschrift der Betrugszielperson draufgeschrieben. Und bei Lars Oma hat er das Ausradieren nicht vollständig durchgeführt, deshalb ist es Aki aufgefallen. Außerdem sind die Briefe wahrscheinlich nur lasch zugeklebt, sodass man sie ohne Probleme wieder öffnen kann. Hans Günther Meier geht also Samstag Ziehung der Lottozahlen, seine Betrugsbriefe schreiben mit den dann richtigen Lottozahlen und steckt diese in die indischen Briefumschläge. Und jetzt muss er sie nur noch zu den Zielpersonen bringen. Columbus und Sohn sind der Meinung, das kann nur montags morgens passieren, wenn die reguläre Post kommt. Darauf gehen wir später in den offenen Fragen noch ein. Sie denken, dass Hans Günther Meier darauf wartet, bis der echte Postbote kommt, die Post bei den Personen einwirft, Meier irgendwo auf der Lauer liegt, den Moment abwartet und dann seinen Brief dazusteckt, sodass es aussieht, der sei auch gerade erst angekommen. Es wird auch noch angesprochen, dass das nur funktioniert, wenn es Briefkästen sind, die an der Gartenpforte sind, also nicht direkt am Haus. Wir haben uns das so erklärt, dass Columbus wahrscheinlich glaubt, dass die älteren Damen, wenn sie das Klappern des Briefkasten hören, sofort herausgestürzt kämen und dann hätte Hans Günther Meier nicht genügend Zeit, seinen Brief dazu zu stecken. Da sie, wie gesagt, der Meinung sind, das geht nur Montag, haben sie jetzt auch einen festen Zeitpunkt und können einen Plan entwickeln. Denn sie möchten an dem nächsten Montagmorgen vor der Kastanienallee 158 auf der Lauer liegen, hoffen, dass Meier rauskommt und weitere Betrugsbriefe bei irgendwelchen Personen einwirft. Dann hätten sie ihn sozusagen auf frischer Tat ertappt und hätten Beweise und könnten ihn der Polizei übergeben. Denn bis jetzt haben sie ja nur Vermutungen.
Am nächsten Montag sind jetzt praktischerweise auch schon Ferien, sodass die Kinder Columbus bei der Beschattung unterstützen können. Am Montagmorgen parkt jetzt also ein Auto vor der Kastanienallee 158 mit vier Insassen, Detektiv Columbus und Aki, Lars und Alexandra. Und sie beobachten das Haus und wollen Meier eben jetzt auf frischer Tat ertappen. Wir blenden uns in die Szene ein, als sie schon über 3 Stunden da sitzen. Es ist bald Mittag. Den Kindern wird es jetzt allmählich doch langweilig und irgendwie müsste allmählich auch die Post überall zugestellt worden sein. Das heißt, Meier kann jetzt gar nicht mehr seine Briefe unauffällig zur Post dazu schmuggeln. Der Plan droht zu scheitern. Aber plötzlich öffnet sich jetzt doch die Tür. Ein Mann kommt aus dem Haus Kastanienallee 158. Er hat eine Plastiktüte in der Hand. Hat er da seine Briefe drin? Macht er sich jetzt wirklich auf den Weg? Aber der Mann geht nur bis zur Mülltonne, schmeißt seinen Müll weg. Er ist allerdings auch mittlerweile auf das Auto aufmerksam geworden, das da seit Stunden vor seinem Haus rumparkt und spricht die Leute da an. Haben sie eine Panne? Kann ich ihnen helfen? Columbus hat geistesgegenwärtig jetzt schnell noch den Stadtplan aus dem Handschuhfach gezogen und faselt was von wegen, er sucht den Buchenweg. Da wäre irgendwie ein Haus zu verkaufen, das er sich angucken wollte. Deshalb haben sie auch so auffällig hier in der Gegend rumgeguckt. Meier entgegnet, naja, also vom Buchenweg habe ich hier noch nie was gehört und mein Haus ist mit Sicherheit nicht zu verkaufen. Ich wohne da zwar nur alleine, aber es hat für mich die richtige Größe. Meier geht dann auch wieder zurück in sein Haus, aber die Detektive realisieren, irgendwie sind sie aufgeflogen, der hat Lunte gerochen. Ihr Plan geht heute wirklich nicht auf, der zieht mit Sicherheit nicht mehr los, um heute Briefe zu verteilen. Immerhin haben sie diesen Meier jetzt schon mal gesehen. Das heißt, Plan B wäre natürlich jetzt doch im Namen von Lars Oma noch einen Brief postlagernd nach Buxtehude zu schicken, sich da zu postieren und zu warten, bis dieser Meier auftaucht und die 3000 Mark abholen will. Das Problem bleibt immer noch, sie wissen nicht, wann er kommt. Sie müssten da also immer noch tagelang auf der Lauer liegen. Außerdem kennt Meier sie umgekehrt jetzt natürlich auch. Das heißt, wenn er die da irgendwo rumlungern sieht, besteht natürlich die Gefahr, dass er seine 3000 Mark sein lässt und abhaut, ohne das Geld abzuholen, dann haben sie wieder keine Beweise. Aber Columbus hat jetzt flugs einen neuen Plan entwickelt. Er lädt die Kinder erstmal zum Mittagessen ein und unterbreitet ihnen da seinen Plan. Er will Meier nämlich mit dessen ureigenster Eigenschaft, der Habgier, drankriegen.
Donald möchte nämlich sein schauspielerisches Talent einsetzen. Er will sich als Postzusteller verkleiden, bei Meier klingeln. Und er hat dann einen Briefumschlag in der Hand, in dem Monopoly-Geld ist. Er hofft, dass Meier glaubt, dass der Briefzusteller ihm 3000 Mark bringt und dass die Habgier dann über die Vorsicht siegt und dass er sich irgendwie verrät. Denn Columbus ist natürlich auch klar, eigentlich sollen diese Briefe postlagern sein und nicht zugestellt werden.
Der Plan wird jetzt umgehend in die Tat umgesetzt. Detektiv Columbus hat sich irgendwo eine Briefträgeruniform organisiert und sich auch so maskiert, dass Meier ihn auf keinen Fall wiedererkennt. Eins der Kinder bemerkt, er hätte jetzt verblüffende Ähnlichkeit mit Gottlieb Wendehals. Das kann ich jetzt vom Titelbild so nicht bestätigen. Da sehe ich weder eine Ähnlichkeit mit Gottlieb Wendehals noch eine Briefträgeruniform. Aber das ist wahrscheinlich künstlerische Freiheit. Columbus parkt jetzt sein Auto also in einer Seitenstraße, trägt den Kindern auf, sie sollen sich die nächste halbe Stunde ruhig verhalten und wenn er bis dahin nicht zurück ist, die Polizei verständigen. Und dann macht er sich, wie es sich für einen Briefträger gehört, zu Fuß auf den Weg zu Meier. Er klingelt und überrumpelt Meier einfach mit der Behauptung, er hätte hier einen Eilbrief. Der wäre zwar eigentlich postlagernd nach Buxtehude geschickt worden, aber da es sich um einen Eilbrief handelt, hätte die Post beschlossen, ihn doch lieber zustellen zu wollen. und hätte die Sonderermittlungsstelle für schwer zustellbare Sendungen eingeschaltet. Und die hätten jetzt mehrere mögliche Empfänger namens Meier ermittelt. Und hier dieser Meier in der Kastanienallee wäre jetzt der 8., den der Briefträger heute schon abklappert. Und die letzte Möglichkeit, wenn der sagt, er ist jetzt auch nicht der richtige Empfänger, dann müsste die Post den Brief öffnen, um möglicherweise im Inneren noch Hinweise auf den richtigen Adressaten zu finden. Das macht jetzt, wenn man 2 Sekunden drüber nachdenkt, irgendwie überhaupt keinen Sinn. Aber Meier ist natürlich überrumpelt und hat ein berechtigtes Interesse daran, dass der Brief eben nicht geöffnet wird und die 3000 Mark da zum Vorschein kommen. Also beeilt er sich zu versichern, doch, doch, ich bin der richtige Meier. Ich erwarte auch einen postlagernden Brief in Buxtehude. Ich schreibe mich zwar mit AI, aber das wird öfters mal falsch geschrieben. Außerdem weiß ich auch das Kennwort für den postlagernden Brief, das ist nämlich Schmetterling. Nachdem er sich jetzt also praktisch verraten hat, lässt Columbus als Briefträger durchblicken, dass er allerdings weiß, was hier gespielt wird. Er macht nämlich so eine Andeutung, ja, was mag denn in dem Brief da wohl so drin sein? Vielleicht 3000 Mark von ihrer Erbtante? Ich bin nämlich Hobbyguru und beschäftige mich so mit Hellseherei. Daraufhin muss Meier natürlich annehmen, dass der Briefträger selber Dreck am Stecken hat und die Briefe heimlich geöffnet hat. Das wäre ja auch nicht das erste Mal. In TKKG gibt es ja öfters mal den Fall, dass Unberechtigte das Briefgeheimnis verletzen, zum Beispiel bei den Falschmünzern, bei der Falle am Fuchsbach oder auch bei Todesbiss der Schwarzen Mamba. Und Meier verfällt nun auf den Gedanken, okay, diesen Briefträger hier muss ich bestechen, damit er mich nicht auffliegen lässt. Er bittet ihn also rein und bietet ihm ein Geschäft an.
Meier gibt dann noch zu auf eine Frage von Columbus, die Briefe aus Indien hätte seinen Sohn abgeschickt. Der wüsste aber gar nichts von der ganzen Betrugsmasche. Meier habe ihm einfach nur gesagt, er würde Briefmarken sammeln und insgesamt 100 Briefe bekommen. Er bietet Columbus bzw. dem Briefzusteller 1000 Mark Schweigegeld an. Dafür soll der ihm diesen Umschlag geben, der ja sowieso eigentlich Meier gehört. Und außerdem soll er ihm auch noch ein Geständnis unterschreiben, dass er nämlich verbotenerweise die Briefe anderer Leute geöffnet hat. Das wäre so eine Sicherheit für Meier, denn falls der Briefzusteller ihn dann doch anzeigt, dann wäre auch dessen Beamtenlaufbahn im Eimer. Columbus lässt sich darauf aber nicht ein. Er lässt jetzt seine Maske fallen, stellt sich als Detektiv vor und jetzt dreht Meier durch. Er springt auf, es gibt eine kleine Rauferei, Columbus geht zu Boden. Meier schnappt sich einen Koffer, in dem das ergaunerte Geld ist. Er hat uns vorher mitgeteilt, über 50 der, wie er sagt, alten Tanten haben schon gezahlt. Er hatte also mit seinen paar Wochen Arbeit, wie es man nennen will, 150.000 Mark ergaunert. Er öffnet die Tür seiner Wohnung und rennt raus. Das ist jetzt die Szene vom Titelbild. Die drei Kinder haben sich im Gebüsch versteckt und als sie merken, dass Meier rausgerannt kommt, ziehen sie am Seil und er stolpert. Die Polizei haben sie auch verständigt, die kommt kurze Zeit später. Und in der ganzen Zeit, während Meier dann von Columbus festgehalten wird, beschimpft er alle. Sie wären Rotznasen, Columbus sei ein dämlicher Maskeradendetektiv oder ein verkleideter Postillon. Und damit fadet die Szene aus. Und die Geschichte ist mit insgesamt 8 Mir Schwans und 2 Schwant Mir von Donald Columbus beendet.
Kommen wir zu unseren Kategorien. Welche Verbrechen wurden begangen? Da ist jetzt von Hans-Günther Meier natürlich erstmal Betrug. Ich würde sagen, spätestens bei dem 2. Brief, den er an die Schwiegermutter von Herrn Frahm geschickt hat, wo er sie verhöhnt mit, hier hast du 49 Zeilen, von denen musst du nur noch die richtigen ankreuzen. Denn da bringt er ja eindeutig nicht die Gegenleistung für die gezahlten 3000 Mark. Allerdings müsste man wahrscheinlich auch den 1. Brief, den man ja mit viel gutem Willen vielleicht auch nur als Angebot sehen könnte, zahl mir 3000 Mark, dann kriegst du Lottozahlen, auch schon als Betrug werten, denn er hat ja nie vor, die versprochene Leistung zu erbringen. Außerdem haben wir hier noch einen Bestechungsversuch von Meier an dem angeblichen Briefträger. Aber ich würde sagen, auch Detektiv Columbus macht sich hier strafbar. Dadurch, dass er sich als Briefträger verkleidet, müsste man ihm nämlich eigentlich Amtsanmaßungen zur Last legen, zumindest zu Zeiten, als Briefträger noch Postbeamte waren. Jetzt möchte ich noch ein bisschen was über den Plan oder das ganze Konstrukt dieses Falls sprechen. Unter der Prämisse, dass man die Leichtgläubigkeit von den alten Damen ausnutzt und vielleicht auch ihre Habgier, so nach dem Motto, ja, wenn ich Lotto-Millionär werden kann, dann schalte ich das Denken aus, ist es vielleicht gar nicht mal so dumm gedacht. Offensichtlich hat es ja sogar funktioniert, wenn Meier sagt, dass 50 alte Tanten in Anführungszeichen schon gezahlt hätten. Er hat also mit relativ viel Arbeit und doch einigem, was er investieren muss, innerhalb von kurzer Zeit relativ viel Geld gemacht. Insofern war der Plan offenbar gut. Wenn man jetzt allerdings aus der Warte der Detektive, die ihre Geldgier ausschalten und ihr Gehirn einschalten, mal auf den Plan guckt, dann hat er so viele Schwachstellen, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll zu fragen. Zuallererst mal, warum soll ich eigentlich für die Lottozahlen der nächsten 4 Wochen zahlen, wenn angeblich der Guru mir doch die Lottozahlen für eine Woche schon kostenlos zur Verfügung stellt? Es soll ja wohl so aussehen, als ob nur aus Versehen der Brief einen Tag zu spät ankommt, beziehungsweise am Montag, nachdem die Lottozahlen am Samstag gezogen wurden. Warum soll ich eigentlich bezahlen, um die Lottozahlen von 4 Wochen zu erfahren? Reicht es nicht, wenn ich einmal gewinne? Habe ich dann nicht genug Geld verdient? Dann die Frage, die sich auch die Detektive schon gestellt haben. Warum überhaupt dieses komische Konstrukt mit ich verkaufe die Lottozahlen für 3000 Mark und das Geld soll an diesen komischen Hans Meier geschickt werden? Warum spielt dieser Hans Meier dann nicht selber Lotto? Da ist doch viel mehr für ihn drin als 3000 Mark. Außerdem die Frage, die auch die Detektive sich schon gestellt haben, mit dieser komischen Brieflaufzeit, dass der Brief aus Indien mal eine Woche braucht und mal 6 Wochen. Das heißt, das muss der Guru dann auch noch mit vorhersehen, damit er die richtigen Lottozahlen schickt. Und ein paar praktische Probleme habe ich auch noch gesehen. Meier scheint ja nicht nur einen Brief pro Woche zu schicken, dann wäre er lange unterwegs und irgendwann wird es mit Sicherheit auffallen, dass der Brief jetzt laut Poststempel irgendwie 2 Jahre aus Indien gebraucht hat. Er muss also pro Woche oder pro Montag mehrere Briefe in Umlauf bringen. Die Frage ist, ob die Antwortbriefe, also seine 3000 Mark, die er postlagernd fordert, ob er die alle gleichzeitig zum gleichen Postamt schickt oder ob er das verteilt. Geht er dann einmal die Woche an dem Postamt vorbei und sammelt 5 Briefe ein? Oder klappert er jede Woche 12 Postämter ab, um zu gucken, ob irgendwo was ist? Also diese Logistik stelle ich mir schon gar nicht mal so einfach vor. Und er muss da auch relativ viel unterwegs sein. Außerdem kann er ja auch gar nicht wissen, ob die alten Tanten in Anführungszeichen sofort den Antwortbrief mit den 3000 Mark schicken oder ein paar Tage später. Insofern muss er auf jedem Postamt vielleicht auch mehrmals nachfragen. Aber vielleicht hat er da auch ein Rotationssystem, dass er einmal die Woche überall nachfragt und dann höchstens einen Brief mitkriegt, sodass er nicht auffällt. Also wie gesagt, diese Logistik ist doch nicht so ganz unaufwendig. Aber auch der Plan, den Columbus fasst, um Meier zu überrumpeln, der hat mindestens genauso viele Logiklücken. Erstens mal, warum sollte das Postamt von Buxtehude Empfänger in Hamburg ermitteln oder potenzielle Empfänger? Und wenn die in einem so großen Umkreis ermitteln und nicht mal auf die Schreibweise von Meier achten, also anscheinend in einem großen Umkreis alle Meiers mit A-I, E-I, E-Y und A-Y abklappern, dann werden das ja wohl mehr als 8 sein, wie er behauptet. Und auch, dass dieser Brief, den er zustellen will, angeblich keinen Absender hat, ist vielleicht nicht so ganz glaubhaft, denn die alten Tanten, in Anführungszeichen, wollen ja ihre Lottozahlen haben. Das heißt, die werden schon ordentlich ihren Absender draufschreiben. Möglicherweise vielleicht auch nur in den Brief, sodass man wirklich den Brief öffnen müsste. Aber eigentlich ist davon auszugehen, dass die wahrscheinlich sorgfältig ihre Briefe adressieren und auch den Absender da leserlich draufschreiben. Mal ganz davon abgesehen, dass wenn ich einen Brief postlagernd schicke, dann soll er gefälligst postlagern und nicht zugestellt werden. Also diese ganze Prämisse ist einfach kompletter Kokolores.
Ich habe mich bezüglich des Planes noch gefragt, warum gibt es denn überhaupt diesen Verhöhnbrief? Hätte Meier nicht einfach die 3000 Mark eingesagt und sich dann nie wieder melden können? Ich glaube, seine Idee dahinter war, dass, wenn er die alten Damen, die 3000 Mark leichtgläubig für so einen Tipp zahlen, auch noch verhöhnt, dass sie sich dann doppelt peinlich vorkommen und vielleicht erst recht nicht zur Polizei gehen, erst recht nicht ihren Nachbarn oder ihren Schwiegersöhnen Bescheid sagen und dass dann sein Risiko aufzufliegen minimiert wird. Es hat ja nicht ganz geklappt, denn die Schwiegermutter von Herrn Frahm hat ja ihrem Schwiegersohn Bescheid gesagt, allerdings erst ein paar Wochen später. So ein bisschen hat also dann schon funktioniert. Aber zur Polizei ist wohl keine der alten Damen gegangen. Welche Fragen sind davon abgesehen offen geblieben? Ich habe mich gefragt, wieso Columbus denn so sicher ist, dass das Einwerfen der Briefe von Meier nur montags passieren kann. Ja, die Briefe müssen im Briefkasten sein, wenn die richtige Post kommt, damit man sie nicht komplett zu einem falschen Zeitpunkt findet. Aber das Einwerfen kann ja auch zum Beispiel sonntags nachts passieren. Er muss ja nicht unbedingt warten, bis die echte Post auch da ist. Wenn ich sonntags nachts einen Brief irgendwo einwerfe, dann ist es doch ziemlich sicher, dass bis zum nächsten Morgen da kein anderer Mensch reinschaut. Und wenn man weiß, die Post kommt montagmorgens, dann wird man auch nicht morgens um 8 rausgehen, um zu gucken. Und selbst wenn, dann liegt da halt ein Brief schon drin. Dieser Schluss, das geht nur montags, den fand ich jetzt nicht ganz so zwingend. Den brauchte man aber für die Geschichte, denn sonst müssten sie ja quasi von Samstagabend von Ziehung der Lottozahlen bei Meier vorm Haus auf der Lauer liegen bis Montagmittag. Und das ist dann wahrscheinlich für die vier Detektive doch ein bisschen zu lang.
Ich habe mich gefragt, ob der Herr Frahm, der die Detektive beauftragt hat, nicht zwischendurch irgendwann mal nachfragt, hallo, gibt's da irgendwie mal einen Bericht oder ein Ergebnis? Es hört sich im Hörspiel so an, als ob die Detektive in einer Sackgasse gelandet sind, als sie im Postamt da jetzt keine Spur aufnehmen können. Und dann lassen sie den Fall einfach so laufen, bis irgendwann der Zufall ihnen zur Hilfe kommt und ihnen eine neue Spur auf dem Silbertablett serviert. Aber vielleicht arbeitet Columbus auch auf Provisionsbasis. Also wenn er keine Ergebnisse vorweisen kann, wird er auch nicht bezahlt und dann ist es Herrn Frahm vielleicht auch egal. Dann habe ich mich noch gefragt, was Herr Meier denn an diesem Beobachtungsmontag vorhatte. Er hat ja anscheinend gemerkt, dass er beschattet wird. Dieses komische Auto, das da stundenlang vor seinem Haus parkt, ist ihm aufgefallen. Und daraufhin hat er eben seinen Plan nicht durchgezogen, an dem Tag Briefe zu verteilen. Wenn er die Briefe jetzt also praktisch eine Woche aufschieben muss, dann muss er sie natürlich mit neuen Lottozahlen befüllen. Denn am nächsten Montag sind natürlich andere Lottozahlen aktuell. Kann er die Briefe denn jetzt noch ein zweites Mal öffnen? Hat er sie, nachdem er sie mit den Lottozahlen befüllt hat, auch wieder schlampig zugeklebt? Oder muss er die Briefe von dieser Woche jetzt einfach abschreiben? Und dann habe ich mich noch gefragt, ob man denn die ganzen Betrugsopfer ermitteln kann und ob alle Leute inklusive der Schwiegermutter ihre 3000 Mark noch zurückkriegen.
Kommen wir zu ähnlichen Folgen. Wir haben zwei gefunden, die in dem einen oder anderen Aspekt mit dem Geheimnis der ähnlichen Briefe übereinstimmen. Da ist zum einen mal die TKKG-Folge »Das Mädchen mit der Kristallkugel«. Da geht es um ein Mädchen, was angeblich hellseherische Fähigkeiten hat und leichtgläubige Schülerinnen, die das Ganze dann benutzen, um zum Beispiel Noten zu erfragen. Das Mädchen Ortrud verlangt dafür meist nur kleines Geld, etwa 5 Euro, und sie gibt sogar die Sicherheit, wenn nicht eintritt, was sie sagt, dann gibt es das Geld zurück. Aber es stellt sich im Laufe des Hörspiels natürlich heraus, das Ganze ist nicht echt und sie hat die Daten, die sie angeblich in der Zukunft gesehen hat, auf ganz normalem Wege erlangt. Eine andere Folge sind die 5 Freunde und die Flaschenpost. Wir haben eine Flaschenpost mit einem Hilferuf. Die 5 Freunde gehen ihm nach. Sie denken, der Hilferuf ist echt. Aber es stellt sich zum Schluss heraus, das Ganze war ein Betrug. Es ist nämlich einfach nur ein Werbegag der Firma, die eine neue Limonade auf den Markt bringen will.
Mein Fazit. Ich kannte die Reihe Detektiv Columbus und Sohn vorher ja auch noch nicht. Ich habe sie also im Erwachsenenalter kennengelernt. Ich finde es eigentlich eine ganz nette Serie, die allerdings in manchen Aspekten ein bisschen schlecht gealtert ist. Einige Dinge stören mich einfach. Das sind zum einen die bemühten Wortspiele oder Wortwitze, die ich heutzutage einfach nur lahm finde. So ein Beispiel, Detektiv Columbus sagt irgendwann, er sei sehr stolz, so einen schlauen Sohn zu besitzen, woraufhin Aki antwortet, wenn du mich besitzen würdest, würde ich unter dir zusammenbrechen. Also ungefähr auf dem Niveau sind die Wortspiele. Oder am Anfang, als sie um den Block joggen, Joggen raubt einem den Atem, ist also atemberaubend. Außerdem ist diese Marotte von Donald Columbus, mir schwant, auch zu oft eingesetzt. Wenn es einfach nur im Sprachfluss wäre, würde ich sagen, okay, es ist eine Marotte, das ist halt einfach sein Markenzeichen und das setzt er halt inflationär ein, würde ich noch drüber hinwegsehen. Aber so wie er das immer extrem betont, mir schwant, das und das ist jetzt passiert. Und das geht mir total auf den Keks. Außerdem ist mir noch aufgefallen, was in dieser Zeit aber in vielen anderen Hörspielen auch passiert. Hier allerdings meines Erachtens wirklich sehr inflationär. Das sind die ständigen Anreden. Dass die Leute sich also die ganze Zeit mit, ja Papi, das glaube ich auch, Siehst du, mein Sohn, das habe ich dir doch gesagt. Also irgendwie in jedem Satz eine Adresse, wer hier mit wem redet. Ich weiß, das ist ein Dialog. Ich weiß, wer da gerade miteinander redet. Das brauche ich nicht. Das geht mir auf den Keks. Detektiv Columbus und Sohn ist ja nur eine kleine Serie. Es gibt nur 8 Folgen. Und viele von den Folgen sind relativ wenig komplex, also ziemlich vorhersehbar aus meiner jetzigen Sicht. Da sind die indischen Briefe eine erfreuliche Ausnahme. Also da war der Dreh mir nicht von Anfang an klar. Das hatte tatsächlich so einen Aha-Effekt. Ach, so geht das. Die Produktion hat mir gut gefallen. Wie ich schon gesagt habe, sehr viele bekannte Sprecher. Insofern die Sprecherleistungen auch alle wunderbar. Und man nimmt den Leuten auch ab, was sie da von sich geben. Du hast ja eben auch schon erzählt, dass dieser Raumklang ganz gut gemacht ist, dass am Anfang, als Herr Frahm in die Wohnung kommt, sich wirklich so anhört, als ob er um die Ecke geht. Also produktionstechnisch kann ich da überhaupt nicht meckern, das ist eine gute Produktion. Außerdem hat mir auch gefallen, dass die Charaktere auch schon so im Ansatz versuchen, den Plan auseinanderzunehmen und die Fallstricke aufzuzeigen, aber eben auch sagen, gut, es ist kein perfekt durchdachter Plan, aber er funktioniert, weil er halt einfach mit der Leichtgläubigkeit und der Habgier der Leute spielt. Nachdem ich aber diese ganzen vielen Fragezeichen eben schon aufgezählt habe, kann ich den Plan trotzdem nicht gut finden. Aber wie gesagt, er hat offensichtlich funktioniert. Ich finde, die indischen Briefe sind eine gute Folge von Detektiv Columbus. Nachdem mich einiges eben doch stört, würde ich ihr einen leicht erhobenen Daumen so ungefähr zwischen 10 und 11 Uhr geben.
Mein Fazit. Ich finde diesen Trickbetrug durchaus clever. Hans-Günther Meyer muss einiges an Logistik aufwenden und er muss ja auch zuerst mal rausfinden, wer könnte denn eine Zielperson sein. Dann muss er mehrfach zu deren Haus fahren oder wo auch immer sie wohnen. Er muss nachschauen, wo ist der Briefkasten. Er muss herausfinden, wann kommt dort die Post. Die wird ja auch nicht in jedem Viertel morgens um 10 Uhr kommen. Und dann muss er an einem geeigneten Montag nochmal hinfahren. Er muss wahrscheinlich eine Liste führen, wen er schon angeschrieben hat, damit er nicht eventuell dieselbe Person zweimal anschreibt. Also da steckt einiges dahinter. Ich musste das Hörspiel insgesamt 3-mal hören, bis ich wirklich den ganzen Dreh raus hatte, wer was wann wo macht. Mir gefällt, dass der Fall sehr ruhig ist. Zum Schluss wird einmal kurz gerauft, aber ansonsten sind es alles sehr ruhige Szenen ohne Gewalt und das Verbrechen Trickbetrug ist auch sehr kindgerecht. Wie generell hier in der Folge in jeder Szene Donald dabei ist. Und wenn es droht, gefährlich zu werden, dann hält er die Kinder raus, sie müssen im Auto warten, oder er hat schnell eine Lösung, als Meyer merkt, dass da 4 Leute im Auto sein Haus bewachen. Das hat mir gut gefallen. Und für die Zielgruppe, die ich denke, identifiziert zu haben, also junge 5-Freunde-Hörer, passt das wunderbar. Auch von mir für diese Folge ein wohlwollendes Neutral. Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. In der nächsten Podcast-Episode setzen wir den Themenblock fort. Auch da wird es um einen Trick gehen, aber auch um das Klassische, was man mit Briefmarken machen kann. Man kann sie nämlich stehlen und verkaufen oder zumindest versuchen zu verkaufen. Bis in 4 Wochen.